In 2 Wochen erinnern wir uns an das besondere und historische Ereignis in Jerusalem, Pfingsten. Es ist der Tag, an dem der Heilige Geist zu den Menschen kam, die Jesus lieben. Lukas berichtet, gleichzeitig sahen sie so etwas, die Jünger, die da zusammen waren, so etwas wie Flammenzungen. Wohlbemerkt, etwas wie. Es waren keine Flammen. Es war etwas wie. Es hat so ausgesehen wie Flammenzungen. Da hat sich die unsichtbare Welt geöffnet und sie haben irgendetwas gesehen, was wir mit unseren Begrifflichkeiten gar nicht beschreiben können. Deshalb hat es so ausgesehen wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Hier ist eingetroffen, was schon lange zuvor von den Propheten vorausgesagt wurde. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, wie das Johannes der Täufer ankündigte, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Nun, Jesus bereitete seine Jünger auf dieses außerordentlich wichtige Ereignis vor. Er erklärte seinen Jüngern nicht nur, dass er hingerichtet und auferweckt werden wird, Jesus erklärte den Jüngern auch, wie sie danach, wenn er zu seinem Vater zurückgegangen ist, weiter leben können. Er sagte ihnen, er werde sie nicht allein zurücklassen, sondern der Heilige Geist wird zu ihnen kommen. In dieser Predigtreihe beschäftigen wir uns damit, was Jesus seinen Jüngern über den Heiligen Geist sagt. Und ich befolge ein Grundprinzip in der Auslegung der Bibel. Wenn ich irgendein Thema behandle, dann schaue ich immer zuerst, ob es in der Bibel einen Abschnitt gibt, der genau über dieses Thema spricht. Und deshalb finde ich das so faszinierend, weil hier sogar Jesus über den Heiligen Geist spricht. Und wenn wir wissen wollen, was die Aufgabe und die Art des Heiligen Geistes ist, dann ist es das Beste, zuerst einmal zu hören, was Jesus dazu zu sagen hat. Heute starten wir mit dem ersten Abschnitt, den ich mit "Der Heilige Geist kommt zu mir" überschrieben habe. Wir lesen zuerst den Text. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus seinen Jüngern, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, wird euch einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt mich. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich zu ihm zu erkennen geben. Jesus, da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot, der ihn verraten hatte, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das müsst ihr mal so richtig sinken lassen. Wir werden bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wie gesagt, Jesus hatte seine Jünger auf die bevorstehende Zeit seiner Hinrichtung vorbereitet. Denn die Jünger waren seine Freunde und er sagte ihnen, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ihr seid eingeweiht, ihr wisst, um was es geht, ich habe euch alles nötig erzählt. Jesus wollte also nicht, dass seine Jünger den kommenden Ereignissen unvorbereitet ausgeliefert sind. Ihr Leben wird sich nämlich grundlegend verändern. Und eines will Jesus ganz besonders ihnen ans Herz legen. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Die Jünger sollen wissen, egal was jetzt passieren wird, selbst wenn Jesus stirbt, er wird es nicht als hilflose Waisen auf dieser Erde weiterleben lassen. Und als es dann soweit war, erinnerten sich die Jünger wohl nicht mehr so ganz genau an diese ermutigende Aussage von Jesus. Sie haben das nicht miteinander in Verbindung bringen können. So ist es mir am Samstagmorgen gegangen. Res hat mir gesagt, wo ich den Anhänger hinstellen soll. Ich habe das ins Navi eingegeben, bin hingefahren und dann stand ich vor diesem Gebäude und dann konnte ich das, was Res mir gesagt hatte, nicht mehr mit dem, was ich sah, in Verbindung bringen. Die Verbotstafel habe ich gesehen, aber das Fahrverbot war für einen anderen Weg, als ich durchfahren sollte, wie auch immer. Und ich weiß nicht, wie ich dann zurechtgekommen bin. Heute haben wir natürlich dann das Smartphone, dann habe ich mit WhatsApp ihn angerufen und dann konnte er schauen, wo ich durchfahre und dann hat es dann geklappt. Aber ich konnte, was er mir erzählte, das, was ich mir vorstellte bei der Erklärung, war dann in Wirklichkeit anders. Und so geht es manchmal den Jüngern. Jesus hat ihnen etwas erklärt und dann ist etwas geschehen und dann haben sie das, was Jesus ihnen gesagt hat, mit dem nicht sofort in Verbindung bringen können. Als es dann soweit war, erinnerten sich die Jünger nicht mehr an diese ermutigende Aussage. Aber zum Glück hängt es nicht allein davon ab, ob wir etwas begriffen und verstanden haben oder nicht, von dem, was Gott uns sagt und erklären möchte. Gott erfüllt seine Versprechen auch dann, wenn wir nicht verstanden haben, wie er das gemeint hat. Zum Glück. Sonst wären wir ja arm dran. Nun, Jesus beginnt seine Erklärungen über den Heiligen Geist mit einer grundlegenden Wahrheit. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Damit macht Jesus deutlich, dass der Heilige Geist unzertrennlich mit unserer Beziehung zu ihm verbunden ist. Was uns vielleicht etwas beunruhigen könnte, ist, dass Jesus hier die Liebe zu ihm mit dem Einhalten seiner Gebote verknüpft. Vielleicht für die einen fast etwas unheimlich. Aber nüchtern betrachtet ist das eigentlich logisch. Denn ich kann ja nicht sagen, dass ich jemanden liebe und gleichzeitig mich ihm gegenüber so verhalten, wie es ihm überhaupt nicht gefällt. Ich kann nicht sagen, ich liebe meine Frau, aber ich verhalte mich ihr gegenüber komplett rücksichtsvoll, ich schlage sie, wann ich will, ich brause auf, wann ich will, da wird mir niemand glauben, dass ich meine Frau liebe. Weil so liebt man nicht. Diese Verbindung von Liebe und Geboten ist eigentlich völlig klar. Und unser Problem, das wir haben mit den Geboten Gottes, ist, dass wir gar nicht mehr wirklich wissen, was sind denn die Gebote Gottes, weil wir die kleinsten Kleinigkeiten, die Gott überhaupt nicht interessieren, als Gebote Gottes verstehen. Und deshalb fällt es uns oft so schwer. Da haben wir so ein schlechtes Gewissen. Zum Beispiel, wenn ich bei Rot über die Straße laufe. Also ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich möchte nicht Werbung machen für das, aber ich glaube einfach, Gott interessiert das nicht. Wenn kein Auto kommt und es ist rot und es ist alles frei, natürlich, wenn Kinder da stehen, dann bleibe ich auch stehen. Aber ich habe nie das Gefühl, dass ich mich versündigt hätte oder ein Gebot Gottes nicht eingehalten hätte. Ich glaube, Gott interessiert das nicht. Es geht um andere Gebote. Also das kann, diese Verbindung von Liebe und Gebot ist eigentlich klar. Welche Gebote sind es denn, die ich befolgen muss, ist ja dann die Frage. Habe ich sie wirklich gehalten? Und wenn ich eins nicht eingehalten habe, liebe ich dann Jesus nicht mehr oder nimmt mich Jesus dann nicht ernst? Erkennt er dann nicht meine Liebe? Wer das so versteht, bei dem gleicht der Glaube an Jesus einem Spießrutenlauf und der Fehltritt wird bestimmt kommen. Ich glaube, Jesus meinte damit, wenn wir ihn lieben, wer ihn liebt, wird seine Gebote halten wollen. Wer Jesus liebt, der will ein Leben führen, das Jesus gefällt. Ob das ihm gelingt, immer ist ein anderes Thema. Nehmen wir mal den Petrus. Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet. Das ist wirklich eine Sünde. Und Jesus begegnet ihm und sagt ihm, Petrus, liebst du mich? Mehr als die anderen. Oder? Hat ihn ein bisschen provoziert. Und dann hat der Petrus nicht gesagt, ja, ich liebe dich viel mehr als die anderen, sondern, ja, ich liebe dich, Herr. Dann fragt er ihn nochmals, Petrus, liebst du mich? Und er sagt, ja, Herr, ich liebe dich. Und dann ein drittes Mal, und dann ist Petrus irgendwie betroffen. Und dann sagt er etwas ganz Wichtiges. Dann sagt er, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Ich kann dir nichts beweisen. Ich habe dich verleugnet. Schlimmer geht es nicht. Aber du weißt, dass ich dich liebe. Das ist unglaublich. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich habe keinen Tatbeweis mehr. Ich kann dir nicht sagen, ich habe jetzt 10 Tage habe ich jetzt Buße getan, deshalb liebe ich dich. Nein, Jesus, du weißt es. Ich kann es dir nicht beweisen, aber du weißt doch, dass ich dich liebe. Um das geht es. Es geht also nicht um ein perfektes, makelloses Leben, sondern es geht um die Ausrichtung unseres Lebens. Als ich noch nicht lange Jesus nachfolgte, beschäftigte mich die Frage, wie ich Jesus meine Liebe zeigen könnte. Ich weiß nicht warum, aber das beschäftigte mich. Bin nicht so sehr fromm aufgewachsen. Und als ich diesen Vers im Johannesevangelium las, das war für mich eine riesengroße Freude. Das war wie eine Befreiung. Jetzt wusste ich, wie ich Jesus meine Liebe zeigen konnte, wenn ich seine Gebote halte. Dann habe ich in der Bibel gelesen, um zu suchen, was sind seine Gebote. Das war für mich ein Befreiungsschlag. Jetzt wusste ich endlich, wie ich Jesus zeigen kann, dass ich ihn liebe. Nun sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie etwas Besonderes erleben werden, weil sie ihn lieben. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, also den Vater. Jesus wird seinen Vater darum bitten, einen Helfer zu schicken, sozusagen einen Ersatz für ihn. Und dieser Helfer wird sie nie mehr verlassen. Das ist offenbar eine bessere Situation für die Jünger, als wenn Jesus bei ihnen bleiben würde. Denn im Verlauf des Gespräches sagte Jesus: Glaub mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also, es ist eine höhere Qualität des Glaubenslebens, wenn ich weggehe und euch den Helfer schicke, als wenn ich bei euch bleibe. Das können wir zwar auf Anhieb gar nicht so begreifen, weil wir alle denken, am liebsten wäre Jesus da und ich könnte mal ein bisschen nachlaufen. Und Jesus sagt, nein, es ist besser, es ist eine bessere Qualität, es ist viel mehr, was ihr bekommt, wenn ich weggehe. Aber wer ist denn dieser Helfer? Klar, wir wissen es vermutlich alle, es ist der Heilige Geist. Oder wie Jesus sagt, Gott wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Nochmals, dieser Geist der Wahrheit bleibt bei euch und nicht nur das, er wird in euch sein. Er wird in euch leben. Deshalb sind sie keine hilflosen Waisen, weil der Heilige Geist in ihnen lebt und sie führen, leiten und begleiten wird. Die Menschen hingegen, die Jesus ablehnen, die nicht auf ihn hören, diese Menschen nennt Johannes die Welt. Sie werden diesen Geist der Wahrheit nicht bekommen. Jesus erklärt ihnen, wie das konkret ablaufen wird. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Die Menschen in der Welt werden Jesus bald nicht mehr sehen, denn er wird am Kreuz sterben, ins Grab gelegt. Aber das ist zum Glück nicht das Ende der Geschichte. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Die Jünger werden Jesus sehen, denn er wird auferstehen und sich den Menschen zeigen, die ihn lieben. Darum berichtet Paulus den Korinthern über diese Begegnung. Später zeigte sich Jesus mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Auch weiteren Nachfolgern zeigte sich Jesus nach seiner Auferstehung. Der Tod konnte Jesus nicht zurückhalten. Jesus lebt. Deshalb sagt Jesus, weil ich lebe, werdet ihr leben. Weil ich den Tod besiegt habe, werdet auch ihr leben. Denn die Auferstehung von Jesus ist der Beweis, dass der Tod besiegt ist. Jesus ist auferstanden und zum Leben erweckt. So werden auch seine Jünger leben. Paulus schreibt, Christus ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr oder gibt uns die Garantie, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Das ist die Garantie. Deshalb ist die Auferstehung von Jesus unglaublich wichtig. Es ist nicht egal, ob er auferstanden ist oder nicht, ob das quasi symbolisch ist oder nicht. Nein, wenn er nicht leiblich auferstanden ist, dann ist es keine Garantie. Die Garantie ist deshalb, weil er wirklich auferstanden ist. Er hat das Grab verlassen. Weil Jesus lebt, kann er zu seinem Vater im Himmel gehen und dort seinen Vater bitten, dass der Heilige Geist er zu uns schickt, damit seine Nachfolger nicht hilflose Waisen bleiben oder werden. Wie wir sehen werden, gilt das auch für uns. Gott lässt mich nicht allein. Jesus sagt das nochmals deutlich. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Nun, die Jünger hatten etwas Mühe, sich konkret vorzustellen, was Jesus ihnen hier erklärte. Ist es nicht so, mögen sie überlegt haben, dass sich Jesus der ganzen Welt offenbaren wollte, oder haben die da etwas missverstanden? Jesus sagte doch einmal, und dann werden die Menschen den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Oder hatten sie da jetzt wirklich etwas missverstanden? Nun ergreift Judas das Wort, eben nicht der, der Jesus verraten hatte, und er fragt, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Haben wir da etwas falsch verstanden? Hast du nicht gesagt, du willst dich der Welt offenbaren? War das ursprünglich nicht anders von dir gedacht? Ja, sie hatten nichts falsch verstanden. Es wird genauso geschehen, wie es Jesus gesagt hat, aber es wird erst später, bei seiner Wiederkunft, so sein. Jetzt nach der Auferstehung und Himmelfahrt wird es anders sein. Und so antwortet Jesus, wenn jemand mich liebt, auf das kommt es jetzt an, wird er sich nach meinem Wort richten. Das ist der Schlüssel. Jesus wird sich also nicht nur den Jüngern offenbaren, sondern jedem Menschen, der Jesus liebt und sich nach seinem Wort richtet. Und jeder, der das tut, der wird den Heiligen Geist bekommen. Oder wie Jesus es ausdrückt, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist einer der schönsten Verse überhaupt in der ganzen Schrift. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen bewusst sind, was das eigentlich, wie großartig das eigentlich ist. Damit macht Jesus deutlich, dass der Helfer, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist in uns drin wohnt. Durch den Heiligen Geist wohnt Jesus und der Vater in jedem Menschen, der Jesus liebt und sich nach seinem Wort richtet. Das ist die Schrift überall, immer, absolut eindeutig. Wie gesagt, nach seinem Wort richten bedeutet nicht, dass wir aus eigener Kraft irgendwelche religiösen Gesetze einhalten müssen. Wenn Jesus davon spricht, dass wir uns nach seinem Wort richten, dann denkt er nicht zunächst an Leistungen, die wir erbringen müssen, sondern er denkt an das Vertrauen, das wir ihm entgegenbringen. Es heißt im Grunde, dass ich Jesus ganz und gar vertraue, wie er selbst sagt. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Glaube an Jesus ist das Entscheidende, nicht das Halten von Gesetzen und Geboten. Und dann wird der Heilige Geist in uns wirksam. Jesus sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jedem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht seine Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit offenbart war. Aber jetzt ist der Geist gekommen. Heute, gerade jetzt, kann jeder Mensch den Heiligen Geist bekommen. Der Schlüssel dazu ist Jesus selbst. Wie das ganz praktisch geht, erklärt Paulus am Pfingsten, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Man könnte das kehrt um auch übersetzen mit ändert eure Gesinnung. Es geht um eine Gesinnungsänderung. Wenn du das tust, wird Jesus und sein Vater zu dir kommen und in dir wohnen. Du bist dann nicht mehr allein. Du bist nicht mehr orientierungs- und ziellos. Dein Verhältnis zu Gott wird dadurch vollkommen verändert. Paulus schreibt, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr euch von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet, so wie bei der Götterverehrung. Das können wir gar nicht mehr nachvollziehen, weil wir in unserer Kultur haben wir überhaupt von nichts mehr Angst, im religiösen Sinn. Aber es müssen nicht... Es ist nicht mehr so wie früher, dass ihr euch vor Götter fürchten müsstet und dann weiß ich was alles machen, um sie zu beschwichtigen. Das ist etwas ganz anderes. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Das ist eine ganz andere Beziehung. Wenn wir das erfahren haben, dann verstehen wir, dass wir mit Gott in engster Verbindung leben. Wie Jesus den Jüngern sagte, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Was für ein unglaubliches Privileg, das wir haben. Gott wohnt in mir. Und hier möchte ich mal etwas sagen, was mich immer wieder bewegt oder beschäftigt. Wie oft ich in unseren Kreisen höre, das ist fast Standard, wo wir darum bitten, dass der Heilige Geist kommt. Und ich muss euch ganz offen sagen, ich meine, wir sollten viel mehr der Wirklichkeit in die Augen schauen und viel mehr sagen, Gott, wir danken dir, dass du in uns wohnst, durch den Heiligen Geist. Wir tun immer so, wie wenn der Heilige Geist jetzt zu uns kommen sollte. Dabei lebt er ja in uns. Ich verstehe das gar nicht. Jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, ist hier in die Türe hereingekommen mit dem Heiligen Geist. Und er wird mit dem Heiligen Geist diesen Raum wieder verlassen. Gott wohnt in uns. Manchmal habe ich das Gefühl, wir glauben das gar nicht. Es gibt so Videoclips. Das ist mir heute Morgen noch in den Sinn gekommen. Da ist der Hund, ist neben dem Besitzer und dann ruft der Besitzer den Hund, aber er schaut ihn nicht an, sondern ruft in die andere Richtung. Bello, Bello, der Hund immer denkt, hey, ich bin ja da, was meinst du? Bello, Bello, er tut immer nichts mehr. Und dann kommt der Hund und manchmal gibt er ihm dann Schubs darin, dass er dann irgendwie endlich mal checkt, dass er da ist. Und manchmal denke ich, wir schreien nach Dingen, die Gott uns bringen, geben soll, die wir schon lange haben. Und wenn wir dankbar sind und sagen, danke, dass du durch den Heiligen Geist in mir lebst, dann führt das automatisch dazu, dass wir verstehen, was Geborgenheit heißt in Gott. Und dass Gott mit mir unterwegs ist, überall. Was für ein großartiges Ding ist das? Und die Bibel sagt nichts anderes. Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Das wollte ich mal gesagt haben. Jesus will seine Jünger auf die bevorstehenden schwierigen Zeiten vorbereiten und ihnen sagen, dass sie keine Angst haben müssen, denn er werde sie nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Die Jünger werden den Heiligen Geist bekommen, Gott wird in ihnen wohnen und wird sie leiten. Also zu dem könnte man so viel sagen. Oder in der östlichen Religionen sagt man ja, Gott, quasi wir haben einen göttlichen Funken in uns und wenn wir uns dessen bewusst sind, kann das sich immer mehr entfalten. Die Bibel sagt, wir sind komplett verloren, aber wenn Gott, wenn wir uns Jesus zuwenden, dann kommt Gott zu uns hinein. Das ist ganz unterschiedlich. Es ist ähnlich, aber es ist komplett unterschiedlich. Ganz ein anderes Ding. Also Gott kommt in mein Leben, und deshalb wird mein Leben erneuert. Also der Heilige Geist kommt nicht in uns, kommt in uns, weil wir Jesus lieben und nicht, weil wir versuchen, verschiedene religiöse Regeln einzuhalten. So fragt Paulus die Galater, habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Natürlich, weil sie die Botschaft von Jesus Christus im Glauben angenommen haben. Und Glaube hat ja Werke. Es ist ja nicht so, dass wir dann nichts tun. Weil sie ihr Leben Jesus anvertrauten. Also freuen wir uns, dass Gott uns die Ehre erweist, in uns zu wohnen. Freuen wir uns, dass er uns dadurch eine tiefe Geborgenheit schenkt und uns nicht als Weise hier verkümmern lässt. Er will uns auf dem Weg zum Ziel begleiten, er will dafür sorgen, dass wir das Ziel erreichen. Paulus schreibt, Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt, als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Eindeutiger kann man es nicht sagen, dass der Geist in mir lebt. Und was will er uns schenken? Die ewige Gemeinschaft mit ihm auf der neuen Erde. Und bis es soweit ist, wohnt Gott in mir drin. Er lässt mich nicht als hilflosen Waisen leben, denn der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Jesus, für das, was du deinen Jüngern erklärt hast. Und ich danke dir, dass deine Schrift, also die Schrift eindeutig ist, dass du mit deinem Vater in uns lebst und wir in dir. Etwas, was wir uns gar nicht so richtig vorstellen können, aber es ist die Wirklichkeit. Du lebst in uns und wir danken dir, dass du durch den Heiligen Geist in uns lebst und uns begleitest, uns leitest und führst. Und schenke, dass wir das doch auch verinnerlichen können, diese Wirklichkeit. Und uns immer wieder darüber freuen, dass du mit uns, in uns unterwegs bist. Dass du Neues erschaffst in uns, weil du in uns lebst. Wir beten dich an. Amen.